Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Herzlich willkommen im Tierrechtsradio. Mein Name ist nicht Martin Balluch, sondern wieder Georg Prinz. Ich habe jetzt zum dritten Mal die Ehre, den Martin zu vertreten. Und wir haben jetzt ganz kurzfristig einen Gast dabei, nämlich die Anne Eck. Hallo Anne.
Hallo Georg, ich freue mich sehr dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Und eigentlich hätten wir ja wegen deinem Aktivismus und auch deiner Kunst schon länger eine Sendung machen können. Aber wie es manchmal so ist, braucht man eben manchmal einen aktuellen Anlass. Und den gibt's. Du warst nämlich im Fernsehen zu sehen. Du warst vor 2 Wochen, glaube ich, in einer ORF-Sendung Ansichtssache zu sehen.
Ganz genau.
Wie bist du zum Tierschutz gekommen? Was hat dich dazu bewogen, dass du Tierschutz machst? Wie bist du vielleicht auch vegan geworden?
Ich versuche einen Bogen zu finden. Ich kann sagen, Tierschützerin war ich schon immer, also schon als Kind. Ich habe relativ früh schon als Kind hinterfragt, woher das Fleisch kommt, was das ist. Also jetzt nicht, dass ich nicht wusste, dass das Menschen essen. Und ich bin auch aufgewachsen in einer Umgebung. Ich komme ursprünglich aus Franken, aus Deutschland, aus Nürnberg. Und da bin ich aufgewachsen mit Fleisch. Also es gab...
Wurde da viel Fleisch gegessen?
Genau, es wurde viel Fleisch gegessen, viel Wurst gegessen. Und es war auch immer, also wenn man quasi das nicht gegessen hat, was isst man dann? Jedes Gericht war Fleisch, Wurst und Fleisch mit Wurst. So war das mal. Es gab so einen Schlüsselmoment, da waren wir essen und mein Opa hatte sich Schweinezunge bestellt. Man muss sagen, das war ja auch noch eine Generation, die alles vom Tier verwertet hat. Das sieht man ja heute kaum, dass jetzt jemand eine Schweinezunge oder was auch immer von dem Tier isst. Jetzt ist es alles nur noch gebacken und was auch immer.
Versteckt in der Panier,
genau.
Aber zu der Zeit war es noch
genau.
Viel offenbarer, viel offensichtlicher.
Noch viel offensichtlicher. Und ich habe das so angesehen und er hat dann so da reingeschnitten. Ich habe in dem Moment einfach das Tier gesehen. Ab dem Moment war das vorbei. Und dann bin ich zuerst vegetarisch geworden. Das war, wo ich 12 Jahre alt war und hatte dann auch während der Schulzeit, also ich habe immer, wenn ich irgendwo Petitionen gesehen habe, wo Tiere gelitten haben oder ausgebeutet worden sind, habe ich die mit in die Schule genommen und habe dort Unterschriften gesammelt.
Also ich war schon in der Schule eine Aktivistin sozusagen. Waren deine Mitmenschen eher so genervt oder haben die das cool gefunden?
Ich glaube beides. Es war so, jetzt kommt die Anne mit so einer Unterschriftenliste aus der Bravo, irgendwo leiden Hunde und jetzt sammelt die da ihre Unterschriften und das bringt ja eh nichts oder das ist sicher nicht ganz geheuer und was passiert dann mit den Unterschriften und andere, die da unterschrieben haben. Also da war alles mit dabei. Ich habe auch des Öfteren, wenn ich auf dem Weg zur Schule war, zum Glück verschwindet es mehr und mehr, der Pelz aus dem Stadtbild. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich da in die Schule gefahren bin mit der U-Bahn und da war eine ältere Dame und die hatte einen Pelz. Und das war jetzt auch nicht nur ein Fell, sondern da hing noch der halbe Fuchs dran.
Quasi der Kopf und die Beine vielleicht noch.
Also ich persönlich habe es jetzt zum Glück schon lange nicht mehr gesehen. Aber auch da ist es dann vielleicht manchmal besser, das so schockierend zu sehen, als wenn das komplett entfremdet ist, wie es auch beim Fleisch ist. Ja? Dass man einfach sieht, hey, das ist ein Lebewesen. Und ich bin dann zu der Dame hin und habe gesagt, warum haben Sie dann einen toten Fuchs um sich hängen? Der wollte ja leben. Und die hat mir damals gesagt, das finde ich total toll, dass du mich das fragst und du hast total recht. Das ist geerbt und sie hat das gut verstanden, dass ich nachgefragt habe und es hat mich sehr viel Mut gekostet, zu ihr hinzugehen. Also was ich damit sagen will, es hat irgendwie schon immer in meinem Leben eine Rolle gespielt. Und das, was auch immer eine Rolle in meinem Leben gespielt hat, ist Gerechtigkeit und mich einzusetzen für Gerechtigkeit und Veränderungen zu erwirken in Systemen, die darauf basieren, dass Macht missbraucht wird, ob das jetzt gegenüber Menschen ist, ob das jetzt gegenüber Tieren ist, ob das jetzt gegenüber der Natur ist. Diese Systeme müssen sich verändern und diese Systeme müssen aufgebrochen werden, die müssen zerfallen und müssen neu gedacht und neu gelebt werden. Und wir leben nun mal in einer Zeit, wo viele Systeme, ob das jetzt gegen Menschen, gegen Tiere oder gegen Natur, wo einige wenige gewinnen und viele verlieren, weil sie ausgebeutet, unterdrückt, klein gehalten werden, abhängig gemacht werden, wie auch immer. Und ich setze mich ein, hier Systemveränderungen zu erwirken. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder und jede von uns dabei gebraucht wird und jede Stimme sehr, sehr wichtig ist.
Ich glaube, das ist so dieses eines der Wesen vom Aktivismus, dieses Du machst einen Unterschied. Also genau. Ich habe auch immer versucht, mich einzusetzen, aber habe nie ganz so meinen Platz gefunden. Mhm. Aber beim Tierschutz hatte ich von allen Dingen, die ich davor gemacht habe, am meisten das Gefühl, wenn ich da jetzt vor dem PS-Geschäft stehe, wenn ich da in der Runde das anspreche, dann macht das wirklich einen Unterschied. Und das hat mich dann nie wieder losgelassen, dieses Feeling. Also für mich ist wahrscheinlich eine der Definitionen von Aktivismus wirklich einen Unterschied machen.
Ja, absolut. Da stimme
und
ich ganz zu.
Bruchlinien, finde ich, ist auch ein guter Punkt, weil ich glaube, immer da, wo eben die Schweinezunge offenbar wird oder noch der Kopf vom Fuchs hängt, da bricht das System auf. Also es wird unter den Teppich gekehrt, aber das sind dann diese Stellen, wo man unter die Oberfläche blicken kann.
Ja, weil sich ja vieles entfremdet hat. Ich finde jede Form von Aktivismus sehr wichtig. Ich finde die auf Menschen zugehende und anklagenden Worte finde ich genauso wichtig, weil es manche vielleicht genauso brauchen. Mein persönlicher Weg ist, irgendwo eine Verbindung aufzubauen zu diesen Lebewesen und mit Mitgefühl und Empathie über verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation. Also bei mir ist das durch Vorträge, durch Instagram-Posts und Videos, durch meine Kunst, durch meine Musik, Menschen wieder daran zu erinnern und zu ermutigen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und diese Systeme sind ja darauf aufgebaut, immer möglichst zu trennen, zu spalten, genau. Bloß nicht das Tier im Tier sehen. Eben, wie du gesagt hast, statt Schweinezunge sieht man dann halt ein paniertes Filet oder Dino-Nuggets, wo dann manche vielleicht auch denken, da ist gar kein Tier drinnen. Also gibt es ja tatsächlich, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass dann vielleicht Kinder, die das essen, glauben, das ist gar kein Tier. Also absurd einfach.
Die Fischstäbchen haben viele Menschen dazu gebracht, Fisch zu essen, die nie Fisch gegessen hätten.
Ja.
Ja, weil sie es abstoßend gefunden hätten.
Und die würden sich zum Beispiel die Fischstäbchen essen, glaube ich, ein Großteil niemals, wenn ich ehrlich bin, ja zu sagen, ich esse jetzt einen Fisch, ja, dann kommt dieser Fisch mit einem Kopf und du musst den selber zerlegen. Ja, mach das mal. Und das machen ja viele nicht, weil sie es eben nicht schaffen. Und dann muss man sich fragen, ja, warum schafft ihr das nicht? Warum stoßt dich das ab, wenn da der Fisch mit dem Kopf liegt? Die sagen dann, ja, bitte den Fisch, aber ohne dann die Augen und den Kopf. Weil man es nicht erträgt. Also viele schaffen das nicht. Und das hat ja einen Grund.
Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Die einen glauben dann, das ist eine Stimme, die muss man unterdrücken. Und erwachsen werden und reif werden heißt, diese Stimme zu unterdrücken. So wollte man mich erziehen. Und die andere Lehre ist eben, nein, man hört auf diese Stimme und handelt nach der. Was aber in der Gesellschaft manchmal schwer ist.
Ja, absolut.
Genau, du hast schon Social Media angesprochen. Ich glaube, da bist du mir das erste Mal aufgefallen. Was machst du da für Aktivismus?
Ich bin eine Person, die nicht locker lässt. Das ist das, was meine große Stärke ist. Und das, glaube ich, eint viele Aktivisten und Aktivistinnen von uns. Das muss man ja auch so sagen. Man braucht ja wirklich einen sehr langen Atem. Und man muss immer wieder lästig sein. Und man muss dann auch aushalten, dass man dann halt auch polarisiert und auch von manchen nicht gemocht wird. Und mein Aktivismus über Social Media findet hauptsächlich auf Instagram statt. Ich mache dort verschiedene Formate. Also ich teile einerseits Informationen, das heißt klare Fakten, Aufklärung zu Themen. Ich mache Appelle, wie zum Beispiel das Video über die FIACA, wo ich mich hinstelle und dann direkt ein Video an den Bürgermeister richte und ihn anspreche und auf die Thematik eingehe und hier zur Handlung auffordere oder zu einer Reaktion. Die dann
hast du da eigentlich eine Reaktion bekommen zu den Fiakern von der Stadtpolitik?
Ja, weil oft diese Appelle natürlich auch begleitet werden dann von E-Mails, die ich schreibe und ich dann meistens nicht dann eine oder zwei E-Mails schreibe, sondern an ganz viele, an verschiedene Parteien, halt auch an die Stadtregierung. Und ich habe von vielen dann auch eine Rückmeldung bekommen, die vom Bürgermeister ist lange ausgeblieben, habe ich dann aber auch irgendwann bekommen.
Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, da war ja diese Sache mit den türkischen Straßenhunden. Und ich bin ja auch schon sehr lange im Tierschutz, aber irgendwie ist mir das nicht so in den Blick geraten. Aber da hast du dann gemeinsam mit anderen, glaube ich, zweimal Demos organisiert und dadurch ist es dann auch in mein Bewusstsein geraten. Und wir vom VGD haben es auch ein bisschen versucht zu unterstützen. Was magst du da noch kurz was dazu erzählen zu den türkischen Straßenhunden?
Ja, gerne. Danke, dass du das ansprichst. Es gab ja letztes Jahr ein Gesetz von Erdogan, das erlassen worden ist, dass eben Straßenhunde, Straßenkatzen getötet werden dürfen.
Es sind nicht nur die Hunde, es sind auch andere Tiere.
Genau, es sind auch andere Tiere. Es geht um die Straßentiere, wobei man schon sagen muss, dass in der Türkei die Straßenhunde dominieren über den Katzen, meines Wissens nach. Den genauen Wortlaut des Gesetzes müsste ich mir jetzt raussuchen, beziehungsweise kann man sich auch gerne nachlesen. Aber es war auf jeden Fall so ummantelt, dass einer Tötung der Tiere stattgegeben worden ist. Es war ein bisschen anders formuliert und ummantelt, eben aggressive, kranke Tiere dürfen sofort getötet werden. Aber Fakt war, ab dem Moment, wo dieses Gesetz gegolten hat, war das ein Massaker an den Straßentieren. Und es wurde einfach Tür und Riegel aufgemacht für jegliche Tötung von den Straßentieren. Und da war es eben nicht mehr so, ja, man fängt jetzt quasi alte und kranke oder aggressive in Anführungszeichen und dann ist schon mal zu hinterfragen, was ist jetzt aggressiv? Hat der Hund vielleicht einfach nur Angst? Fragezeichen. Genau. Fängt man jetzt ein und bringt die jetzt in ein schönes Tierheim und da werden die gepflegt? So ist das ja nicht. Sondern es wurden einfach wahllos die Straßentiere von den Straßen gezerrt und zwar mit diesen Metallschlingen. Es wurden die Tiere bei lebendigem Leib asphaltiert, mit Säure überschüttet.
Was? Ja. Also es hat sich quasi so richtig der Hass der Leute auf diese Tiere ergossen,
genau. Genau. Kann man sagen. Wow. Das muss man auch bedenken. Das ist ja auch für viele Menschen vor Ort extrem traumatisierend. Die haben sich über die Tiere geworfen. Die haben die versucht zu schützen. Man muss dazu sagen, dass viele der türkischen Bevölkerung total tierliebe Menschen sind und lange mit den Tieren in den Straßen in Koexistenz gelebt haben. Die kennen manche Hunde über Jahre. Haben immer ein Auge auf die geworfen, haben immer so wie wir, ich sage jetzt mal mit den Tauben, ihre Tiere sozusagen, die sie vielleicht jetzt, das sind ja da natürlich auch wild lebende Hunde oder Katzen, die das gewohnt sind und die da glaube ich auch, ich mag es jetzt auch nicht romantisieren, aber die glaube ich, wenn sie in einem Umfeld leben, wo man auf sich schaut miteinander, Mensch und Tier, glaube ich ein ganz passables Leben haben, wenn man halt aufeinander achtet. Und natürlich auch ihre Rudelbildungen haben oder halt in ihrer Hut sozusagen unterwegs ist. Und wenn man dann eingreift mit so einer Gewalt und dann ist man als Mensch davor, man hat nicht die Chance. Es gab diese Videos, ich habe nur ein paar gesehen, weil mehr habe ich mental nicht geschafft. Aber wie man das gesehen hat, wie sich da die Menschen über diese Hunde geworfen haben, gebettelt haben, geschrien haben, dass die bleiben dürfen. Und die wurden entrissen. Die Hunde haben gejault, haben vor Schmerzen geschrien, wurden zuhauf eingesammelt, in diese Todeslager gebracht, wo sie umzäunt verhungern lassen wurden oder halt bei lebendigem Leib in die Erde geworfen wurden und da mit Erde drüber, so dass die Pfoten noch oben rausgeschaut haben und einfach elendig sterben. Und mittlerweile gibt es kaum bis keine Straßentiere mehr in der Türkei. Und es ist herzzerreißend. Es ist wirklich herzzerreißend. Und das Gleiche passiert momentan auch in Marokko, aufgrund der kommenden Weltmeisterschaft, wo es zwar schon auch ein Einkommen gibt von der FIFA, dass eben genau sowas nicht passiert, diese sogenannten Säuberungen, aber die FIFA schweigt. Und wir haben jetzt dazu schon mehrere Mahnwachen und auch Demonstrationen gemacht, wo wir auch parallel Geld sammeln. Ich hoffe, es ist in Ordnung, hier auch einen Lebenshof oder Vereine auch zu nennen, weil ich mache das Ganze ja mit dem Verein Bambi Rettung und mit Animals Eden. Und da sammeln wir auch während diesen Mahnwachen und Demos Geld, weil jeder von uns unterstützt Lebenshöfe vor Ort. Also ich zum Beispiel unterstütze Kanpati Zikla, das ist ein Lebenshof, das macht eine Frau, die einfach an einem Stück Land eingezäunt hat und die Tiere von den Straßen geholt hat. Und die hat, glaube ich, mittlerweile über 300 Hunde und sammelt jeden Tag, Woche für Woche Geld, damit sie diese Hunde...
Das ist immer wieder, oder? Bei der einen Person, die einen riesigen Unterschied...
So ist es. Und dafür sammeln wir dann zum Beispiel Geld, damit wir Hilfe leisten, damit die Menschen vor Ort Hilfe leisten können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Spenden helfen wirklich. Und da macht, wenn man jetzt sagt, jeder gibt 5 Euro und es sind 100 Leute, dann sind es 500 Euro. Und für diese Person macht das einen riesigen Unterschied. Da haben wir jetzt schon einiges gemacht und wir bereiten gerade schon die nächste vor. Im Dezember wird es einen Infostand mit Mahnwache geben für die Tiere in der Türkei und in Marokko.
Dann einfach bei der Anne auf Instagram folgen und dann Anne Eck, dann wird man da am Laufenden bleiben. Was ich noch sehr wichtig finde als Takeaway eben, dass in all diesen Ländern, auch wo es solche Massaker gibt, es gibt immer auch Menschen, die sich da einsetzen. Weil ich lese dann leider manchmal in den Kommentarspalten, dass Leute sagen, Bevölkerung XY oder Land XY, das sind ja alles Tierquäler. Nein, also ich kenne eigentlich in jedem Land, wo es Gräuel gegen Tieren gibt, gibt es eben die gegenteilige Gruppe, die sich einsetzt. Also das ist mir auch immer wichtig zu betonen.
Und das kann ich nur unterstreichen.
Das Schöne, also ich muss echt sagen, seit ich auf der ganzen Welt Tierschützerinnen kenne, hat sich mein Menschenbild wieder gebessert, weil ich jetzt weiß, in jedem Land, egal wo, gibt es Leute, die sich eben für Tiere einsetzen. Teilweise in Ländern, wo das noch ein voll obskures, fast unbekanntes Thema ist, selbst da gibt es Leute. Und wenn man das weiß, ja, ich persönlich habe seitdem zumindest ein positiveres Bild.
Ja, absolut.
Und noch zum Aktivismus, du hast ja schon die Tauben angesprochen. Was machst du da in dem Bereich? Hast du da ein paar Tauben, die du weißt und fütterst sozusagen? Oder wie ist das?
Ja, absolut. Also man muss sagen, ich möchte jeden empfehlen und jeder empfehlen, Tauben im Stadtbild wahrzunehmen. Und möchte aber auch dazu sagen, if you once did it, also wenn du es einmal gemacht hast, wirst du es nie wieder nicht sehen. Und das ist das ist dann manchmal das Schmerzhafte und gleichzeitig aber auch das Schöne, weil ja Tauben Streunertiere sind. Also ich sage jetzt bewusst Streunertiere, weil viele, glaube ich, einfach Streunertiere, das sind halt Hunde und Katzen und Punkt. Tauben sind wie die Hunde und Katzen, die halt eben, die man als Streunertiere, ob man in Griechenland oder Spanien oder Italien unterwegs ist, halt als Streunertiere sieht. Natürlich auch eben Tauben. Und Tauben sind ausgesetzte, verstoßene Haustiere, die keine Wildtiere sind. Also sie sind abhängig vom Menschen, weil der Mensch da einfach sehr eingegriffen hat. Der Mensch hat die Tauben so gezüchtet, dass sie einen sehr hohen Brutzwang haben. Also es sind eben keine Wildtiere, die sozusagen mit der Natur, in der Natur sich selbst erhalten können, sondern sie sind schon auch angewiesen auf Betreuung und Fürsorge vom Menschen. Und das wäre zum Beispiel durch einen Taubenschlag möglich, dass man dort eben artgerechtes Futter geben kann, dass sie einen Platz haben, wo sie zusammenkommen können, dass man auch die Eier tauschen kann. Und das gibt es, aber es gibt es viel zu wenig auf der Welt. Und deswegen auch hier mein Appell und meine Ermutigung, sich erstmal ein bisschen umzuschauen, wenn man draußen unterwegs ist und mal die Tauben wahrzunehmen. Tauben sind ganz, ganz tolle Tiere, die leben ganz streng monogam, also sie leben lang mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, sind entweder zu zweit anzutreffen oder halt in einer Gruppe und müssen aufgrund dessen, dass sie wenig artgerechtes Futter eben finden, häufig den Müll essen. Das heißt, irgendwas, ein Stück Brot, was fallen gelassen worden ist oder irgendein Chips. Und dadurch bilden sich viele Krankheiten, weil das nährt die Tauben ja nicht. Deswegen ist artgerechtes Füttern so wichtig. Und ich habe
ja auch Durchfall davon oder von dieser
Stelle. Genau, sie kriegen Durchfall davon. Das sieht man dann, ist dieser weiße Kot. Und viele glauben ja, das ist alles hochgiftig und es sind ganz schlimme Krankheitserreger. Und da sieht man, was die Lobby gegen die Tauben geschafft hat, weil es sind viele Unwahrheiten. Auch zum Beispiel das Taubenbrot oder so essen. Das ist leider, ich sage jetzt mal im Ausnahmefall, wenn man jetzt gar nichts anderes hat, ist es natürlich besser, dass sie Brotkrümel haben statt Chipskrümel. Aber artgerecht ist das nicht. Es verursacht Bauchweh und es ist nicht nahrhaft. Also besser ist Sonnenblumenkerne zum Beispiel oder ich habe immer einen 25 Kilo Taubenfuttersack zu Hause, das ich mir bestelle. Das ist ein Taubenfutter-Körnermix. Da fülle ich mir immer etwas in ein kleines Säckchen und immer wenn ich rausgehe, nehme ich mir ein kleines Säckchen mit und streue hier und da. Und in meiner Umgebung streue ich regelmäßig 2-mal in der Woche, weil ich hier halt meine Tauben schon kenne und dann halt auch nach innen schaue und kleine Schalen mit Wasser aufgestellt habe, dass sie trinken können. Das ist zum Beispiel auch etwas, was viele unterschätzen. Man hat oft in der Stadt leider zu wenig Trinkwasserangebot für die Tiere. Und das ist nicht nur im Sommer wichtig, sondern vor allem auch im Winter, weil ja da das Wasser gefriert. Und Wasser ist überlebenswichtig. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, man hat sicher irgendwo einen kleinen Mini-Park ums Eck, dort hinter ein Gebüschchen eine kleine Schale Wasser stellen, die man zweimal in der Woche säubert und frisch auffüllt. Also ich weiß, es wäre besser, es mehrmals zu machen, aber dann denke ich mir, besser zweimal als gar nicht, aber frisches Wasser und dann ein paar Körner zu hinterlassen für die Tauben. Und wenn das viele machen, dann finden viele Tauben Essen, was ihnen gut tut und gehen mit einem etwas volleren Magen schlafen.
Also ich merke schon, für dich ist Aktivismus nichts, was man jetzt, weiß nicht, einmal in der Woche macht, sich vorhinstellt, sondern für dich ist es wirklich eine Lebenseinstellung, die immer mitschwingt. Also du hast die Aktivistinnenbrille quasi die meiste Zeit oder die ganze Zeit auf.
Ich gehe immer mit Aktivistinnenbrille. Es ist eigentlich auch keine Brille, es ist meine Augen.
Das stimmt. Das muss man so sagen. Ja, kommen wir langsam zur Sendung. Es gibt ja dieses Format, Ansichtssache heißt das, vom ORF. Ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass man seit ein paar Jahren ja sagt, dass wir alle nur noch in Bubbles leben, in Filterkammern leben und dass man dann wieder das zur Maxime macht, dass man mehr miteinander redet, dass man auch mehr mit Leuten redet, mit denen man sonst nicht reden würde. Und Puls 4 hatte schon vor ein paar Jahren so ein Format entwickelt, das war damals als Dinner gedacht, wo auch entgegengesetzte Gruppen diskutiert haben. Und da war auch schon zum Beispiel der Felix Naht von der Veganen Gesellschaft, hat mit einem Schweinebauern da zu Abend gegessen. Das war aber sehr auf Konfrontation ausgelegt. Dann war dann ein anderes Format, auch von Puls 4, das hat geheißen Im Leben der Anderen. Und da war ich zwar nicht der Protagonist, aber ich war quasi die Nummer 2 sozusagen. Da war eben der Martin Balluch, den ich halt vertrete, der Tierschutzvertreter. Und dann war ein oberösterreichischer Schweinebauer. Und der Schweinebauer hat mit uns demonstriert, hat auch vor einer Tierfabrik demonstriert, hat ein veganes Frühstück mit uns gemacht und der Martin war dann leider im Schlachthof einen ganzen Tag lang und war auch beim Frühstück dann mit dem Schlachter. Und da hatte ich das Gefühl, dass es schon sehr auf Konfrontation aus war. Also natürlich ging es darum, in die andere Welt einzutauchen, aber ich hatte schon das Gefühl, wenn ich das so sagen darf, dass es da darum ging, Situationen zu kreieren, die Sprengstoff in sich tragen. Quasi, ich nehme den Tierrecht in den Schlachthof und schaue, was passiert. Ich setze den Fleisch in eine Gruppe von 10 Veganern und schaue, was passiert. Und dann hatte der ORF dieses Format Ansichtssache gemacht und es war schon einmal eine Sendung mit einem Schweinebauern und einer Veganer aktiviert worden. Wie ist man auf dich aufmerksam geworden? Gab es einen Casting-Aufruf oder hast du dich beworben oder hat man dich einfach angesprochen? Wie war das?
Man hat mich angesprochen. Der Regisseur Lukas Rucker hat sich bei mir gemeldet und mich angefragt. Er hat eine Verbindung gehabt zu Menschen, die ich auch kenne und da dürfte mein Name gefallen sein. Und er ist dann in Kontakt mit mir getreten. Also ich kannte den Regisseur nicht, aber er kennt Menschen, die ich auch kenne. Und da dürfte mein Name gefallen sein als, hey, schau dir die mal an oder was auch immer da gesagt worden ist. Ich weiß es ja nicht. Ich habe auch sofort Ja gesagt. Also ich habe gesagt, ja, ich habe total Interesse, da mitzumachen, weil die Anfrage war ja, hey, wärst du mal prinzipiell bereit? Es geht um das Thema Jagd und das ist das Sendeformat und hättest du da prinzipiell mal Interesse? Und ich habe sofort Ja gesagt, wenngleich ich auch gesagt habe, dass Jagd nicht mein Spezialgebiet ist. Mein Fokusbereich ist eben eher mehr die sogenannten Nutztiere, das Thema Veganismus, Ernährungswende, eher in diesem Bereich. Bin keine Expertin für den Bereich Jagd. Natürlich wusste ich schon ein paar Sachen zum Thema Jagd, aber ich muss sagen, ich wusste relativ wenig. Also wenn ich an Jagd gedacht habe, waren meine Assoziationen Tradition zu hinterfragen, kein Verständnis, weil Natur kann sich selbst regulieren, Mensch hat eingegriffen, wer überwacht und kontrolliert das eigentlich alles? Kann man sagen, Jagd braucht es? Und wenn ja, was sind da die Argumente? Und wie kann man das mit ökologischer Regulierung rechtfertigen? Und was überhaupt davon? Und für mich auch etwas, was immer in meiner Assoziation mit, auch wenn das viele Jäger, Jägerinnen bestreiten, für mich ist und bleibt es sehr elitär. Wenn ich das Thema Jagd höre, ich weiß nicht, ob die eigene Bubble hinterfragt, was da eigentlich alles passiert.
Also, ich glaube auch, dass es elitär ist, weil ich komme ja aus einem sehr ländlichen Bereich und man sagt dann immer, ja, es jagen ja nicht nur Adelige, es jagen ja auch die Bauern. Aber auch im ländlichen Raum sind dann die jagen, innerhalb der ländlichen Bevölkerung dann schon eine eigene Gruppe mit ihren eigenen Trachten, eigenen Stammtischen, eben ihrer eigenen Sprache. Und meine Oma zitiert dann immer gern meine Nachbarin, die gesagt hat, komisch, dass die besseren Leute immer Jäger sind. Ich kann das mit dem Elitären irgendwie nachvollziehen. Und Elitär heißt eben nicht nur, das sind jetzt alle Superreiche, sondern es kann ja auch heißen, es ist eine spezielle Gruppe, die sich quasi ein gewisses Recht herausnimmt. Ja. Das kann ja, ja auch elitär bezeichnen. Und wer wurde dir dann angeboten als dein Gegenüber und wie hast du dann darauf reagiert?
Ich habe dann natürlich irgendwann erfahren, wer jetzt das Thema Jagd hier vertreten wird und dass das Maximilian Meyer-Mellenhoff ist. Ich kenne mich, wie gesagt, wenig aus zum Thema Jagd, weil mein Fokus woanders liegt, aber nicht, weil er weniger wichtig ist, sondern weil halt jeder so seine Schwerpunkte hat. Aber selbst ich kannte den Namen und habe mir dann auch im ersten Moment gedacht, okay, das wird intensiv. Es stand ja dann fest, dass wir beide diese Sendung machen werden. Und ich habe mich dann im Zuge dessen natürlich auch informiert. Das Thema Jagd per se, habe da mit vielen Experten, Expertinnen gesprochen. Eine Person, die ich da hier ganz auch hervorheben möchte, also jetzt nicht in der Hierarchie Wichtigkeit, weil ich habe mit vielen verschiedenen tollen Menschen gesprochen, aber zum Beispiel Rudi Winkelmeier. Es waren viele Menschen einfach, von denen ich viel gelernt habe zu diesem Thema und mich sehr intensiv ausgetauscht habe. Und natürlich habe ich auch sehr viel über Max Meyer-Mellenhoff gelesen, habe Auszüge aus Büchern gelesen, aus Interviews und Artikeln. Und war sehr gespannt, wie dieses Aufeinandertreffen verlaufen wird.
Ich war auch ein bisschen im Gespräch für die Sendung, aber muss rückblickend sagen, du hast das so super gemacht, dass ich froh bin, dass du es gemacht hast. Aber als ich gehört habe, bei Mellenhoff habe ich schlucken müssen, weil ich habe auch eine Vorgeschichte mit ihm. Wir wollten ja die Gartejagd verbieten in Salzburg. Ja. Und lustigerweise war das gar nicht personalisiert. Ich erzähle es gerne an der Stelle auch nochmal. Es gab zu der Zeit 100 Jagdgatter in Österreich. Und wir waren mal bei dem Gatter, bei dem Gatter, bei dem Gatter. Und einmal setze ich mich halt ins Auto und wir fahren nach Salzburg. Und ich wusste gar nicht, wo wir sind. Für mich war das ein Gatter von vielen. Das war aber dann der Erste, der gesagt hat, das ist jetzt eine persönliche Kampagne gegen mich. Also obwohl wir ihn nicht persönlich rausgegriffen haben, hat er es von vornherein zu dieser persönlichen Sache gemacht. Und es gab dann auch ein paar Jahre später eben diesen Vorfall, wo er mich gemeinsam mit zwei anderen attackiert hat, wo mir ihm dann auch eine Kamera weggenommen wurde und ich auch verletzt wurde am Hals. Es wurde dann auch einer von den drei musste eine Diversion nehmen wegen Körperverletzung. Es gab dann auch eine Maßnahmenbeschwerde, die wir gewonnen haben. Also das ist zum Glück alles aktenkundig. Und die Vorstellung, dass mir der quasi angeboten wurde als Gesprächspartner, hat mich erstmal schlucken lassen. Er hat mich dann aber abgelehnt. Und dann habe ich mir aber bei dir gedacht, Anne, diesen Menschen lässt mir jetzt quasi auf dich los. Da habe ich mir zuerst gedacht, hui, das kann arg werden, sozusagen.
Danke, dass du das teilst.
Da habe ich mir dann gedacht, könntest du ja nicht einen normaleren Jäger sozusagen gehen.
Also man muss schon auch sagen, dass er auch innerhalb der Jägerschaft sehr kontrovers diskutiert wird. Und ja, die Wahl ist dann so gefallen.
Ich glaube, viele Leute haben schon so Sendungen gesehen, aber ich glaube, manchen ist nicht bewusst, dass die Drehs ganz anders dann oft sind, wie es drüber kommt oder wie viel Aufwand in so einem Dreh steckt. Also wie wurde dieser Dreh dann für die letztlich 45 Minuten, die man dann sehen kann, wie war dieser Dreh aufgebaut und wie war der strukturiert und gestaltet?
Also das Format ist ja, wie du schon großartig zusammengefasst hast und dahin geführt hast, da geht es ja darum, dass eben zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen aus zwei sehr unterschiedlichen Welten zusammenkommen und quasi beide für eine bestimmte Zeit in die Welt des anderen eintauchen. Für den Dreh hat das bedeutet, 2 Tage in meiner Welt gedreht und 2 Tage in seiner Welt gedreht. Also es ist dann nicht nur eine gemeinsame Konfrontation von zwei Personen, sondern man konfrontiert sich auch mit der Welt, die dann diese Person umgibt. In meiner Welt zum Beispiel, für mich war es sehr wichtig, auch zu mir nach Hause einzuladen, weil hier einfach auch vieles von meiner Kunst und meiner Musik entsteht. Und mir war es auch wichtig, den Song Ich sehe dich vorzutragen. Den Song habe ich für ein Schwein aus einem Aufdeckungsvideo geschrieben und steht stellvertretend für alle Schweine, die in Ausbeutung leben und stellvertretend für alle Tiere, die in Ausbeutung leben. Und mir war es total wichtig, wenn ich als Protagonistin für die Sendung in Frage komme, da habe ich gesagt, okay, das möchte ich unbedingt machen. Wow. Da möchte ich gerne einfach diesen Song teilen. Und eben auch meine Kunst. Ich habe eine Schweineserie zum Beispiel, wo ich den Schweinen den Himmel auf Erden biete, in der Kunst halt. Und so würde ich es mir auch wünschen in der realen Welt. Oder es gibt ein Werk, das heißt Until Every Cage is Empty. Das ist ein Setzkasten, den ich bemalt habe, weil diese kleinen Kästchen sind ja alles wie so Ställe oder Käfige. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie Also Until Every Cage is Empty kommt ja aus der Tierrechtsszene, bedeutet, bis jeder Käfig frei ist, dafür kämpfen wir, bis jedes Lebewesen frei ist. Und so würde das für mich aussehen, wenn jeder Käfig leer ist. Dann sind eben alle Ställe leer. Die Tiere sind alle frei und dürfen alle in Frieden und Freiheit leben. Und das sind halt nun mal auch alle Sachen, die mich hier in meinem Zuhause umgeben und die ich damit auch zeigen kann. Und mir war es so wichtig, für die Tiere eine Stimme zu sein und ihnen eine Stimme zu geben und das sichtbar zu machen und das zu thematisieren. Deswegen war zum Beispiel ein Drehort eben auch bei mir zu Hause, sowie eben auch im Umkreis, wo wir dann eben die Vogeltränke aufgefüllt haben und für die Tauben. Dann auch bei Tierschutz Austria, wo wir gedreht haben, weil ich ja eben auch immer wieder bei Tierschutz Austria mithelfe als Freiwillige. Helferin. Ich habe dort auch die Tierschutzakademie gemacht. Dann war mir auch ganz wichtig, dass wir eine kleine Aktion machen, weil ich auch sehr gerne eben auf der Straße bin, um zu demonstrieren, bei Protestaktionen dabei zu sein. Er wollte das Schild nicht halten, sondern hat sich neben mich gestellt.
Also du wolltest, dass er auch ein Demoschild hält, aber das, dazu hast du nicht rumbekommen.
Nein, genau. Also es war ein Schild, wo ich auch ganz bewusst von der Formulierung das so gewählt habe, dass ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie ihn bloßstelle. Genau, sondern es stand eben drauf, ich bin ein Wolf, ich will leben. Was meinst du oder was denkst du? Und das ist ja jetzt erstmal ganz neutral gehalten. Nicht ganz neutral, weil ich will leben, ist jetzt auch ganz klar gesagt. Aber es ist jetzt nicht, links neben mir steht ein doofer Jäger, was denkst du über ihn oder so?
Hast du eigentlich den Wolf auch gezielt gewählt, weil gerade Wölfe so kontrovers diskutiert
werden? Ja, natürlich. Okay. Ich habe erstens auch bei 2 Protestaktionen im Rahmen von Tierschutz Austria für den Wolf mitgemacht, wo wir uns als Wolf verkleidet haben. Und ich bin Hashtag Team Wolf. Und das war dann natürlich auch naheliegend, dass das halt auch etwas ist, was eben jetzt für das Thema Jagd ein total polarisierendes, kontrovers diskutiertes Thema ist. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das eben Platz gefunden hat für die Sendung. Und dann eben das gemeinsame vegane Essen in der veganen Feinkost Pepper und Ginny, weil dort so großartiges Essen ist. Und also halt, ich habe in meine Welt eingeladen. Und das war eben 2 Drehtage. Also wie man hört, das war schon auch sehr, sehr umfangreich. Und genauso eben in Salzburg. Wir haben ja dann bei ihm gedreht, in seiner Welt. Auch das waren 2 Drehtage, wo es einerseits darum ging, mal vor Ort zu sein, dass er mir halt zeigt, was ihn umgibt. Natürlich einerseits viel, viel Wald und viel, viel demnach auch Tiere, die dort leben. Dann in den unmittelbaren Räumlichkeiten, wo wir gedreht haben, auch sehr viele Trophäen.
Okay.
Diese Schädelköpfe da mit den Geweihen, die da hängen und eben auch ausgestopfte Tiere. Das war ja auch so ein Moment, wo es mir beim Drehen nicht gut ging, weil es sind ja jetzt keine Bilder, die man da aufhängt und wo man sagt, ah, okay, man schaut sich jetzt die Bilder an oder das sind Werke von Künstlern, Künstlerinnen, die dann vielleicht Tiere gemalt haben oder Fotografien, die entstanden sind, wenn man im Wald jetzt spazieren war, sondern wir müssen ja schon festhalten, dass jedes dieser Geweihe, die da hängen, ein Lebewesen war. Das hat mich einfach sehr, sehr berührt und hat mich traurig gemacht, das zu sehen, dass ich da von so viel Tod umgeben bin. Und für mich war das nichts Schönes.
Und diese Traurigkeit, die hast du auch gezeigt, oder? Du bist dann jemand, der das auch wirklich zeigt.
Ja, das war auch mein Anspruch von Anfang an. Das habe ich auch von Anfang an kommuniziert, dass ich in diese Sendung sehr offen reingehe. Ich werde jetzt keine Situationen aushalten, wenn ich eigentlich dann nur weg will. Dann werde ich das ansprechen und sagen, ich möchte jetzt aus dieser Situation raus, weil mich macht das traurig oder mir tut es gerade nicht gut. Mhm. Oder wenn ich weinen werde, dann werde ich weinen. Und so bin ich auch durch diese Drehtage gegangen. Und da gab es ja da schon auch mehrere Momente, die mich sehr zu Tränen gerührt haben. Und das war eben einerseits zum Beispiel der Moment, wo ich diese vielen verstorbenen Tiere gesehen habe, wo halt dann nur noch das Geweih da hängt oder wo sie halt mit einem abgeschnittenen Kopf ausgestopft vor mir stehen oder als ganzes Lebewesen, wie der Fuchs zum Beispiel, ausgestopft vor mir standen. Das hat mich einfach zu Tränen gerührt, weil es mich extrem traurig gemacht hat. Und ein anderer Moment war auch beim Hochstand, was man sicher auch in der Sendung gesehen hat.
Das hat dann quasi gemeinsam auf die Jagd gegangen am anderen Tag.
Also auf die Jagd nicht, weil das war meine Prämisse, dass ich nicht dabei sein werde, wenn gejagt wird. Also ich werde nicht dabei sein, wenn ein Tier geschossen wird.
Wurde das respektiert?
Ja, das wurde respektiert. Ja. Ich hätte sonst auch nicht mitgemacht. Also okay, das war mein No-Go, das war mein absolutes No-Go. Der Hochstand, wo man uns sieht, das ist quasi, so wurde es mir gesagt, ein Ort, wo absolut gar nicht geschossen wird, weil das eine Ruhezone ist. Und dort sind wir in den sehr frühen Morgenstunden hin, um die Hirsche röhren zu hören. Also dieser ganze Ort hat mich emotional sehr bewegt, weil es auf der einen Seite unfassbar schön war, in der Natur zu sein und da etwas zu hören, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, nämlich Hirsche röhren. Und auch diese Tiere zu sehen von weiter Ferne, wie sie da majestätisch durch den Wald spazieren. Und es war unglaublich berührend. Und gleichzeitig hat es mich so traurig gemacht, weil ich natürlich immer im Augenwinkel auch das Gewehr gesehen habe. Und auch in diesem Hochstand saß, wo ich ja wusste, okay, vielleicht wird jetzt an dieser Stelle nicht geschossen, aber diese Hochstände sind dazu da, dass Tiere geschossen werden. Und es wäre doch viel schöner, wenn wir auf so einer Bank sitzen und unbewaffnet und man erzählt über die Schönheit der Tiere und der Natur. Und dann ist es ja auch gekippt, das sieht man ja auch in der Sendung, zwar nur sehr kurz. Das ist auch etwas, was ich mir gewünscht hätte, dass etwas länger auch zu sehen ist, weil es ja dann um das Thema Gatterjagd ging und auch um das Thema Treibjagd und dann auch um die Fallenjagd. Und dann, das hatten wir auch während der Dreh immer mal wieder angesprochen, das Thema Massentierhaltung und bei Schweinen zum Beispiel die Haltung auf Vollspaltenböden. Und dann ist ja sehr gekippt mit dann auch der Aussage, dass Gatterjagd und Treibjagd und Fallenjagd und eben Vollspaltenböden, dass das ja etwas ist, was die radikalen Veganer so hinstellen, dass das so schlimm ist. Dabei ist das ja gar nicht so schlimm. Und das hat mich so getroffen. Hm. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut, auch wenn es nur ganz kurz gezeigt ist in der Sendung, dass mich das sehr getroffen hat, weil man damit einerseits Tierleid komplett verharmlost und die Realität von Millionen empfindungsfähiger Lebewesen ausblendet. Und weil ich da auch so menschlich enttäuscht war. Also ich habe irgendwie bis zuletzt gehofft, dass da vielleicht doch ein Hinterfragen zum Beispiel dieser grausamen Jagdpraktiken stattfindet oder auch die Realität anerkennt, wie zum Beispiel Schweine leben, wie ein Großteil aller Schweine leben und wie schlimm das ist. Und nur weil es gesetzlich erlaubt ist, heißt es nicht, dass es richtig ist. Sklaverei war auch gesetzlich erlaubt und es war deswegen gut oder nicht. Also das Gesetze sagen gar nichts aus über, dass etwas in Ordnung ist.
Der Maya Melnoff hat sich sehr auf die Gesetze zurückgezogen, oder was diese Dinge betrifft.
Genau, und es gibt da politische Regelungen, Gesetze und daran wird sich gehalten. Das ist mal per se richtig, aber das heißt nicht, und das sieht man ja zum Beispiel ganz gut am Singvogelfang, der ja zum Beispiel ja auch gesetzlich erlaubt ist im Salzkammergut, ist einfach etwas, was grausam ist. Und nur weil es gesetzlich erlaubt ist, mir fehlt da die moralische, ethische, das Mitgefühl dabei, ja, und zu sagen, hey, ist das überhaupt in Ordnung, was wir da machen? Und müssen wir vielleicht stattdessen, dass wir uns auf das Gesetz berufen, uns bemühen, Gesetze zu verändern? Und Gesetze müssen laufend verändert werden, damit wir uns weiterentwickeln, damit sich Sachen verändern können. Und Veränderung ist dringend notwendig. Man muss Gesetze hinterfragen.
Und es passiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Also Leute wie ein Landesjägermeister, die sind ja aktiv dann gegen Veränderungen und Verbesserungen im Jagdgesetz. Also so Jagdgesetze fallen ja nicht vom Himmel, sondern sind ja immer auch die Ergebnisse von Interessensgruppen. Und er vertritt da eben einer der stärksten Interessensgruppen in dem Bereich. Mhm. Und was ich noch fragen wollte, wie hat da Maya Melnoff darauf reagiert, als du so diese Emotionen gezeigt hast? Also du hast dich ja sehr geöffnet. Du bist sehr auf eine menschliche Ebene gegangen. Hat er sich auch geöffnet? Und wie hat er auf deine starken Reaktionen reagiert, auf die toten Tiere zum Beispiel in der Trophäenhalle?
Ich glaube, er hat das einfach zur Kenntnis genommen.
Also so rein rational, so abgenickt, aber nicht auf einer emotionalen Ebene. Ui, okay.
Also so habe ich es für mich empfunden und wahrgenommen, ja.
Das klingt sehr kalt irgendwie.
Ja, ich hätte mir da mehr Mitgefühl gewünscht. Aber das ist eben die Reaktion, die ich jetzt von ihm wahrgenommen habe, ja.
Weil ich denke mir manchmal, wenn schon die Leute nicht mit dem Tier Mitgefühl haben, vielleicht haben sie dann zumindest Mitgefühl mit einem Menschen, der mitleidet. Das ist dann immer meine Hoffnung. Aber da wurde ich auch schon manchmal enttäuscht.
Das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass meine Emotion registriert und auch respektiert wurden. Das wurde ja gesagt.
Ja, dann ist die Zeit wirklich im Lauf vergangen.
Unglaublich.
Unglaublich. Gefühlsmäßig haben wir erst 5 Minuten
ja, geredet. Ja, ganz genau.
Wir müssen wahrscheinlich einen zweiten Teil machen. Jetzt würde ich sagen, Anne, die letzten 2 Minuten können dir. Du kannst doch erzählen wegen Reaktionen oder Dinge, die du unbedingt noch sagen wolltest. Mhm. Aber ja, die letzten 2 Minuten der Sendung würde ich einfach dir noch schenken.
Also ich danke für deine Einladung. Ich danke für deinen Einsatz für die Tiere. Danke allen, die zuhören, die sich täglich dafür einsetzen. Ich weiß, dass der Platz manchmal auch sehr einsam sein kann, aber bitte bedenke, das ist eine Erinnerung an alle, die zuhören und eine Erinnerung auch an uns. Wir sind dabei nicht alleine, sondern wir sind viele und wir werden immer mehr. Und genau deine Stimme ist wichtig, deine Stimme zählt. Danke für alle, die einen Unterschied machen, denn jede und jeder von uns macht einen Unterschied. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest oder mal vorbeischauen möchtest, freue ich mich sehr, wenn du auf meinem Instagram-Kanal @anneeckofficial vorbeikommst und dabei bist in der Community. Danke, Georg, für das Gespräch und ich freue mich sehr gerne, wieder mal hier dabei zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Anne. Danke fürs Dabeisein und für die Sendung verantwortlich Georg Prinz.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.